Jesaja 25, die Verse 6 bis 10a. Und der Herr der Herrscharen wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten. Ein Mahl von alten Weinen, von markigen fetten Speisen, geläuterten alten Weinen. Dann wird er auf diesem Berg die Hülle verschlingen, die das Gesicht aller Völker verhüllt und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. Den Tod verschlingt er auf ewig und der Herr wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht und die Schmach seines Volkes wird er von der ganzen Erde hinwegtun. Denn der Herr hat geredet. An jenem Tag wird man sagen, siehe da, unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns rettet. Da ist der Herr, auf den wir hofften. Wir wollen jauchzen und uns freuen in seiner Rettung. Denn die Hand des Herrn wird auf diesem Berg ruhen. Worte des lebendigen Gottes. Stellen Sie sich mal vor, dass Gott uns zum Essen einlädt. Zu sich nach Hause, auf seinen Berg, zu seinem Wohnort, seinem Tempel, seiner Stadt. Und überall ist Herrlichkeit. Alles ist wunderschön. Und wir merken schnell, wir sind nicht alleine hier eingeladen. Das sind Menschen aus allen Hautfarben, in allen Hautfarben und aus allen Nationen, Sprachen und Völkern, die zu diesem großen Festmahl strömen. Und es wird so groß und so lecker sein, dass man es niemals vergessen wird. Und bei dem Festmahl, bei dem Festbankett angekommen, da warten die besten Speisen. Es ist ein Mahl von fetten Speisen, ein Mahl von alten Weinen, von markigen fetten Speisen, geläuterten alten Weinen. Es verschlägt einem förmlich den Atem. Noch nie hat man so eine Auswahl an großartigen Speisen aus allen Ländern und Kulturen gesehen. Es ist wunderbar anzusehen, wunderbar dekoriert und der Geschmack unfassbar. Das Beste vom Besten steht auf dem Tisch. Für jeden Geschmack ist was dabei. Süß, herzhaft, scharf, mild, exotisch, traditionell, fettig, kalorienarm, feinstes Fleisch, feinstes Gemüse. Und die Ausleger sind sich allesamt einig, dass der Höhepunkt natürlich ein Schweizer Käsefondue darstellt. Jeder kann sich satt essen. Selbst im größten Essbanausen, der vielleicht manchmal Spaghetti mit Ketchup zu Hause isst, dem wird auch das Herz aufgehen angesichts von so einem Buffet. Ich habe mal eine Flasche Olivenöl mitgebracht. Ich liebe Olivenöl. Ich esse zwar keine Oliven, komischerweise, die schmecken mir nicht, aber Olivenöl, ich kann das überall dazu essen. Es macht alles lecker, finde ich. Auch wenn man irgendwie in Frankreich, Italien ist, einfach Baguette, Olivenöl, wunderschön. Markige, fette Speisen, ja, Öl, bestes, frisches Olivenöl. Und dann erst die Getränke. Die teuersten, edelsten Weine, die stehen dort. Ich habe mal ein Wein mitgebracht. Ich komme von der Nähe von Kandern, vom Markgräflerland. Und das ist vom Augen, also deutsche Seite, Weinanbaugebiet. Ein, was ist das jetzt? Weißwein-Cuvée Sauvignon Blanc. Ich bin kein Weinkenner, aber ich trinke gerne Wein. Bin ich jetzt hier auf ein Kabel getreten oder so? Ah ja, okay. Also keine billige Massenware, keine Discounter-Weine, sondern erlesenste Gourmet-Weine, bestes frisches Olivenöl und die Speisen, alles wunderbar. Wie in einem Traum, bloß dass es Realität ist. Und wir schauen uns um, die Menschen, die dort sind, die sind glücklich, die sind zufrieden, sie sind gesättigt. ihre Bedürfnisse sind gestillt. Da gibt es keine Streitigkeiten zu sehen, keine Rangelei, keine irgendwie Nebensächlichkeiten, die das Essen irgendwie schlecht werden lassen, sozusagen. Also die Stimmung schlecht machen. Da sitzen Menschen aus Alaska neben Menschen aus Afrika, Menschen aus Ukraine und Menschen aus Russland, Menschen aus dem Iran, Menschen aus der USA, Menschen aus Argentinien, Menschen aus der Schweiz, Paraguay, Deutsche, Menschen aus Palästina, Menschen aus Israel, Ostschweizer, Westschweizer, Berner, Zürcher, Basler. Und wie kann es sein, dass da so eine friedvolle und gute Stimmung herrscht, dass Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, Kulturen und ehemals sogar verfeindeten Nationen zu diesem wunderbaren Ort, zu einem Festessen versammelt wurden? Wer hat das möglich gemacht? Und wie? Alle, die an diesem Ort versammelt sind, die in Gottes Gegenwart versammelt sind, die spüren, hier zu sein, an diesem Tisch, das ist, wozu wir Menschen geschaffen sind. Tischgemeinschaft mit Gott zu haben, das ist unsere eigentliche Bestimmung. Vorhin wurde gebetet, der Psalm 23. Psalm 23 endet mit einem Festmahl im Haus Gottes, in seinem Wohnort. Das ist die Bestimmung, die wir Menschen haben. Mit ihm zusammen zu wohnen, dort bei ihm zu sein, wo alle unsere Bedürfnisse gestillt werden und wo alles im Reichtum und Überfluss vorhanden ist, wo Gott nicht knausrig ist und irgendwie ein bisschen Essen hier, ein bisschen da. Nein, das Beste vom Besten. Da, wo die Großzügigkeit Gottes zur Geltung kommt. Wie damals auf dem ersten Berg, bei dem ersten Tempel, in der ersten Wohnung Gottes, dem Garten Eden. Dort wurden Adam und Eva von Gott als Gastgeber ebenfalls zu einem Essen eingeladen, zu einem Festessen. Gott gibt ihnen eine Tischordnung mit, ein Speisegebot. 1. Mose 2. Und der Herr gebot Gott dem Menschen und sprach, von jedem Baum darfst du essen. Von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Aber von dem einen Baum, vom Baum der Kenntnis der Guten und Bösen darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Von jedem Baum darfst du essen. Das ist das Erste, was Gott sagt. Zu Beginn von der biblischen Erzählung fängt Gott vom Essen an zu sprechen zu den Menschen. Interessant, oder? Die Gastgeberqualität von Gott steht im Vordergrund. Gott ist ein hervorragender Gastgeber. Von allen wichtigen Dingen, wie das Leben sonst noch funktioniert und so weiter und so fort, die Gott zum Menschen sagen könnte, von allen Sachen sagt er eigentlich hier gleich zu Beginn, Essen, esst erstmal, reichlich, es gibt genug, ihr seid eingeladen. Von allen Bäumen dürft ihr essen, bis auf den einen. Wir konzentrieren uns so schnell auf den, wie es dann weitergeht und das Essen da an dem einen Baum. Aber einfach mal vor Augen halten, wie großartig Gott eigentlich ist als Gastgeber. Unser Blick, der wandert weiter umher. Und jetzt sehen wir aber noch eine Sache und die verwirrt uns. Wir sehen einen weiteren Gedeck. Und auf diesem Gedeck ist es, oder auf diesem Teller ist es hässlich, ist es schmutzig. Da liegt auch eine Speise, und zwar eine Decke. Eine hässliche, alte Decke. Es ist die schlimmste und widerlichste Speise, die niemand auf dieser Welt jemals essen könnte. Es ist die Hülle, die das Gesicht der Völker umhüllt, die über alle Nationen gedeckt ist. Und diese Decke wird als der Tod beschrieben. Der Tod, der alle Menschen umgibt. Alle Menschen aus allen Nationen wie so eine Decke umhüllt. Eine Decke, die wir Menschen von uns aus nicht, niemals losbekommen würden alleine, weil sie ist zu fest um uns herum gewickelt. Aber jetzt liegt sie da auf dem Tisch mit den leckeren Speisen am Ende vom Tisch, auf einem Teller. Und vor diesem Teller sitzt Gott. Und er schaut die Decke ganz genau an. Ganz genau und bedächtig. Und die Spannung steigt. Wir beobachten das. Alles ist still, wunderbares Essen und Gott sitzt dort. Und was geht ihm jetzt durch den Kopf? Warum isst er diese Speise? Warum kriegt er eine Speise vorgelegt, die zum Würgen ist? Und dann geschieht das Unglaubliche. Gott beginnt, diese Decke zu essen. Langsam, zunächst, und dann immer schneller. Er isst sie jetzt nicht mehr nur, er verschlingt sie völlig. Mit größter Entschlossenheit. Und für einen Moment ist es still geworden. Die Menge um uns herum, die schaut mit uns schockiert, angeekelt, verwirrt auf diese Szene herab. Was hat das zu tun, zu bedeuten? Warum verschlingt Gott diese Decke? Und dann begreifen wir. Dies ist die Speise, die wir Gott mitgebracht haben. Das ist der Preis, den er bezahlen musste, um dieses Bankett abzuhalten. Wir konnten nur an diesen heiligen Ort, an diesen herrlichen Ort, an dieses prächtige Bankett eingeladen werden, weil Gott den Tod, der uns fest umwickelt hat, gierig auf ist und damit vernichtet. Also jeder von uns, der dorthin gekommen ist, bringt seine Decke mit und legt sie Gott auf den Teller. Er muss den Tod förmlich schlucken, in sich aufnehmen, ihn aufessen, den Tod zu einem Teil von sich werden lassen, ihn verdauen. Gott musste in Jesus Christus an Golgatha den Tod sterben und wieder auferstehen, damit eines Tages dieses herrliche, erneute, feierliche Festmahl stattfinden kann, wo er dann den Tod gänzlich verschlingt und vernichtet. Der Tod, den die Menschheit durch das Essen der verbotenen Frucht, durch das Missachten der Tischregeln Gottes in die Welt brachte, den nimmt Gott also in sich auf. Die Konsequenz von dem einen Essen, diesem einen verhängnisvollen Essen auf dem ersten Tempelberg Gottes, die beendet Gott bezeichnenderweise, wer hätte es gedacht, mit einem Essen auf dem letzten Tempelberg von Gott, dem Berg Zion. Es ist wie eine Gegelmahlzeit. Im Garten Eden bringt die Mahlzeit den Tod. Und hier eine Mahlzeit, die den Tod verschlingt. Gott, der den Tod verschlingt und dadurch das ewige Leben der Menschen hervorbringt. Und wenn wir Gott noch genauer anschauen, dann sehen wir auch, er ist nicht nur leger gekleidet. Er hat eine Kriegsmontur an, er hat eine Rüstung an. Und diese Rüstung, die glänzt und glitzert mächtig, königlich mächtig in der Sonne. Weil es ist der Herr der Herrscher an, im Text, der als siegreicher Kriegsherr und Feldherr mit der Verschlingung des Todes alle Mächte ausgeschaltet hat, die dem Leben feindlich gegenüberstehen. Er kommt zurück von einem Feldzug gegen die Feindesmächte, die den Menschen Verderben gebracht haben. Er setzt sich an jenem Tag in seiner Souveränität als alleiniger, unangefochtener Herrscher auf seinen Thron in seinem Tempel zur Ruhe, denn die Hand des Herrn wird auf diesem Berg ruhen. Die Hand von Gott, die ist nicht mehr zum Gericht, zur Reinigung oder zu schöpferischen Aktivitäten ausgestreckt. Nein, das Werk der Hand Gottes ist vollendet. Die Neuschöpfung ist vollbracht in diesem Moment. Als seine Hand noch ausgestreckt war, heißt es in Jesaja 24, ein Kapitel vorher, dass der Fluch die Erde verzehrt, dass Gott in seinem Gericht die Erde entleert, plündert und die Bewohner zerstreut. Die Erde vertrocknet und Achtung, aller Wein ist leer. Man singt nicht mehr. Keine Freude ist mehr vorhanden. Alle Festfreude ist verschwunden. Jesaja Kapitel 24. Aber jetzt, als seine Hand auf dem Berg Gottes ruht, da kann das Essen mit seinem erneuerten, gereinigten und erlösten Volk beginnen. Mit seinem Volk, den Menschen aus allen Nationen, die in seiner Gegenwart sein wollen. Dort herrscht Frieden, keine Zerstreuung, Fluch nicht mehr, sondern Segen, keine Unruhe, sondern Frieden. Statt Trauer, wie im Kapitel vorher, herrscht jetzt Freude. Statt Dürre herrscht Überfluss. Alles ist in Fülle vorhanden. Gott hat den Fluch, die Todesmacht, der das Leben raubt, mindert und mindert, besiegt. Er antwortet auf den Tod, der alles kaputt macht, mit Lebensmacht, mit einem Festmahl, mit Überfluss am Leben. Wie kann man das Leben mehr zelebrieren als durch ein wunderbares Essen, frage ich mich eigentlich. Es geht doch gar nicht anders. Und alle, die mit uns dann anwesend sind, die begreifen, in diesem Moment bricht eine neue Ära an. Eine Intimität, eine Gemeinschaft zwischen dem Schöpfergott und den erlösten Menschen, wie sie jenseits von Eden noch nie stattgefunden hat. Dieses Festmahl besiegelt den neuen Bund, den Sieg von Gott, den er mit seinen Kindern geschlossen hat. Damals, als die Israeliten auf dem Berg Sinai, als Mose mit den Israeliten und den 70 Ältesten auf den Berg hochgegangen ist, zum Bundesschluss, da lesen wir, gegen die Söhne Israels, gegen die Edlen der Söhne Israels, aber erstreckte er seine Hand nicht aus, die ausgestreckte Hand, sondern sie schauten Gott und aßen und tranken. 2. Mose 24. Wir verstehen jetzt, wo wir das gesehen haben, warum da keine Träne, kein Leid, keine Trauer an diesem Ort mehr vorhanden ist. Weil den Tod verschlingt er auf ewig, lesen wir. Und der Herr wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht und die Schmach seines Volkes wird er von der ganzen Erde hinwegtun. Denn der Herr hat geredet. Dieser gewaltige Schöpfergott, der aus seinem Mund Dinge in die Existenz ruft, der Engel befehlt, der spricht und es geschieht, der läuft durch die Reihen und wischt die Tränen. Und wischt das Leid und die Scham und die Schmach weg. Zärtlich. Damit nichts, gar nichts mehr an diesem Ort, an den Tod erinnern kann. Jesaja, zur Zeit, als er das schreibt, da haben die Israeliten Tränen und Schmach erlebt. Im Exil, als die Babylonier und die Assyrer Israel erobert haben, in die Gefangenschaft geführt haben, fern von ihrem verheißenen Tempel, von ihrem verheißenen Land und dem Tempel, fern von der Gemeinschaft mit Gott, völlig erschüttert in der eigenen Identität, in der Sklaverei, ohne König. Aber Jesaja zeichnet hier ein Bild, wo dieses Exil, dieser Zustand weg von Gott, von Gottes Ort nicht mehr da ist. Der wahre König ist da. Die Identität ist vollständig geklärt. Das Exil, dieser Zustand, ist eigentlich ein Zustand, der seit dem Rauswurf von Adam und Eva bis zu diesem Mal andauert. Ein Zustand fern von Gott, jenseits von Eden. Aber jetzt ist Gott nahe. Da ist Israel an seinem Zielpunkt angekommen und die Menschen aus allen Nationen, wie wir und noch viele mehr, wir dürfen daran teilhaben und mitfeiern. Und dann geschieht etwas in der Menschenmenge, nachdem wir das gesehen haben. Die Menschenmenge ruft und fängt auf Gott zu zeigen und sagt, siehe da, unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns rettet. Sie stoßen die Menschen in ihrer Nähe an und sagen ihnen eindringlich, kommt, wir wollen jauchzen und uns freuen in seiner Rettung. Und schon gleich stimmt jemand vielleicht spontan ein Lied an, wie es zum Beispiel in Offenbarung heißt, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, König der Nationen. Und viele beginnen fröhlich zu tanzen, zu singen. Manch andere lassen den Augenblick vielleicht einfach nur auf sich wirken. Aber es erklingt ein schöner Gesang, ein wunderbarer Gesang. Vielleicht der schönste, den man jemals gehört haben wird. Weil so viele unterschiedliche Menschen in ihrer Stimme verschmelzen, in ihrem Gesang verschmelzen zu einer Einheit. Und das ist einfach wunderschön. Manche sind zu Freudentränen gerührt, weil sie nicht begreifen können, wie wunderbar es ist, endlich in Gottes leibhafter Gegenwart sein zu können und so ein gewaltiges Fest feiern zu dürfen. Sie sind voller Dankbarkeit. Und auch wir, wenn wir dort teilnehmen dürfen, voller Dankbarkeit für diese große Rettung, die Gott uns allen schenkt und den Menschen auf der ganzen Welt anbietet. Die Gastfreundschaft, die Gott den Menschen entgegenbringt. Gott ist ein guter Gott, ein gastfreundlicher Gott. Ein Gott, der großzügig ist. Der ist nicht klausrig. Da gibt es nichts Billiges. Da gibt es das Beste vom Besten. Wir beten. Allmächtiger Gott, danke für deine Rettung. Danke für deine wunderbaren Taten, dass du den Tod verschlungen hast und uns zu deinem Tisch einlädst. Danke für die Gemeinschaft, die wir mit Menschen erfahren werden, mit denen wir sonst nichts oder wenig zu tun haben. Danke, dass wir ein Teil von diesem Mahl sein dürfen. Und es ist, ich weiß nicht, ich kann es eigentlich gar nicht verstehen, wie das funktionieren soll bis dahin. Die Welt liegt so im Clinch miteinander. Überall Bomben und Zeugs und Hass. Und du schaffst es, Gott, alle Menschen an einen Tisch zu bringen. Das schafft kein Putin und Trump. Das kannst nur du. Und dafür danke ich dir, dass dir das nicht unmöglich ist. Und ich danke dir auch, dass du unser Leid, unsere Tränen abwischen wirst an diesem Tag. Dass dann das Leben wirklich wieder so ist, wie es von dir geplant war. Ohne das, was uns kaputt macht. Hab vielen Dank für deine Großzügigkeit. Und danke, dass du dieses hässliche Essen verschlungen hast, Gott. Dass wir das nicht, weil wir das nicht wegbekommen haben, weil wir diese Decke nicht wegbekommen haben. Du hast sie genommen und du hast sie gegessen. Hab vielen Dank dafür. Amen.